Wie ist es denn jetzt? Leute haben sich Nudeln und Mehl und sowas damit voll eingedeckt. Kann man daraus was Gutes machen?
Ja, also wenn ich so in die Geschäfte schaue und die relativ leeren Regale dieser Waren sehe, kann ich nur vermuten, dass das eine oder andere Regal etwas voller ist als sonst. Eine Bevorratung ist auch gar nicht das Verkehrteste, finde ich. Also so eine Woche im Voraus zu planen, was will ich kochen, was will ich machen, das macht auch durchaus Sinn. Und jetzt ganz besonders natürlich, wenn ich nicht jeden Tag rausgehen will und soll und möchte, einkaufen macht jetzt auch nicht so viel Spaß, dann ist es auch gut, ich habe für eine Woche meine Mahlzeiten schon mal geplant und habe das Zeug zu Hause. So, jetzt stehen da vielleicht ein paar Tüten Nudeln rum oder ein paar Packungen Mehl oder Reis oder, ja, weiß ich nicht, vielleicht die eine oder andere Tütensuppe. Mehl ist zum Beispiel ein tolles Produkt. Kann ich irrsinnig viel draus machen. Gerade wenn ich mit Kindern kochen will, würde ich zuerst mal einen schönen Eierkuchenteig anrühren. Das wäre so meine allererste Idee. Und Eierkuchen sind wahnsinnig flexibel einzusetzen. Ich kann aus dem Eierkuchen selbst dann schon wieder so viel machen. Ich kann den erstmal süß oder herzhaft zubereiten. Ich kann ein bisschen Käse beim Backen schon mit reinstreuen. Feta, Mozzarella, der Reste vom Reibekäse, von der Pizza, was auch immer. Da habe ich da schon meine Abwechslung drin. Ich kann aus dem Eierkuchenteig, wenn ich ihn nicht schon süß beim Ausbacken habe, sondern den erstmal neutral halte, kann ich mir ein Wrap draus basteln als Zwischenmahlzeit, als Abendessen. Ich kann es schön in Streifen schneiden und als Suppeneinlage nehmen, die berühmte Flädlesuppe aus Tirol. Ich kann den füllen mit Spinat, Ricotta, mit Käse überbacken, habe ich schon wieder eine eigenständige Mahlzeit. Also so ein Eierkuchen, ich würde gleich die doppelte Portion backen.
Ja, was wir vielleicht noch erklären müssen für die Leute, was wir jetzt hier nicht leisten werden, ist noch konkrete Grammzahlen oder irgendwas anzugeben. Also wir sagen jetzt keine Rezepte durch. So Eierkuchenrezepte findet man aber sicherlich ja eigentlich überall, wenn man nur mal ein bisschen guckt im Internet zum Beispiel, oder?
Findet man überall, aber einen Tipp gebe ich an der Stelle trotzdem noch für den Eierkuchenteig, auch ohne Grammzahlen. Sinn macht es auf alle Fälle, erstmal die Eier mit dem Mehl zu verrühren, bis alle Klümpchen weg sind und dann erst die Flüssigkeiten dazu zu geben. Kriege ich einen schöneren Teig hin.
Ah, das habe ich immer falsch gemacht. Na gut, dann wissen wir es jetzt. Was sind denn vielleicht tatsächlich Lebensmittel, wo man sich dann doch ein bisschen Vorrat anlegen sollte?
Ja, ich sag mal, ich würde wirklich erstmal einen Plan für die Woche auch machen. Mhm. Mich mit der Familie zusammensetzen. Jeder darf auch mal so seine Lieblingsrezepte und Lieblingswünsche und Lieblingsgerichte notieren lassen. Und dann mache ich gemeinsam mit den Menschen, mit denen ich die Zeit verbringe, einen Plan. Was soll es Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter geben? Und dann habe ich schon mal einen guten Anhaltspunkt. Was sollte ich bevorraten? Was sollte ich einkaufen? Kartoffeln sind ziemlich gut haltbar, sehr flexibel einsetzbar und vom Nährwert her auch ein bisschen besser als die Nudeln oder das Mehl. Da habe ich schon mal ein paar Vitamine mit drin. Da sollte man sicherlich für 2-3 Mahlzeiten eine Portion Kartoffeln da haben. Das macht auf alle Fälle Sinn. Lagerfähiges Gemüse, Karotten, Sellerie, Zwiebeln sowieso, Knoblauch, ne, solche Sachen. Also nur die Nudel alleine werde ich nicht sehr glücklich damit. Dann natürlich Milchprodukte sollte ich für eine Woche auf Vorrat haben. Solange halten die auch immer. Das macht Sinn. Und natürlich auch Obst, lagerfähiges. Ich würde jetzt noch die Finger von den Erdbeeren lassen, auch wenn sie uns schon anlachen im Supermarkt. Die sind nach 2 Tagen wirklich schon nicht mehr schick und da steckt noch nicht viel drin, was Geschmack und Inhaltsstoffe uns Gutes tun können.
Ich schalte mich an dieser Stelle mal ein. Hallo Frau Ulrich, Sie haben gerade auch von Gemüse, von Möhren gesprochen, die ich ein bisschen da haben könnte. Ich frage mich immer, wie ich die eigentlich gut lagere. Also ich tue sie in den Kühlschrank und zwar unten in das Gemüsefach. Ist das eigentlich richtig, beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen Gemüsefach und restlichem Kühlschrank?
Also das Gemüsefach hat eine andere Temperaturzone. Das ist eigentlich der ganze Sinn der Sache. Generell, wenn Gemüse eingekauft wird, ob es die Radieschen sind, Möhren, überall, wo noch Grünes dran ist, das als erstes abschneiden, wenn es zu Hause ankommt. Weil das Grüne will ja die Pflanze wachsen lassen und zieht aus der Speicherknolle, aus der Möhre, aus dem Radieschen, dann die Inhalte raus, die Frische raus, das Wasser raus. Und dann verrunzelt es mir schneller, als wenn ich das gleich kappe. Also das ist vielleicht nochmal so ein Trick für die Lagerung. wenn ich irgendwelche Sachen noch einkaufe, wo noch das Grüne dran ist, das zuerst kappen. Kohlrabi fällt mir noch ein zum Beispiel.
Und wenn man Bio-Ware gekauft hat, könnte man das Grüne ja auch verwerten.
Klar, gleich in den Smoothie-Maker rein damit.
noch ganz kurz.
Auf alle Fälle. Ja.
Wenn ich es dann im Kühlschrank habe, lege ich es einfach so rein oder in eine Papiertüte oder in Plaste? Das frage ich mich auch immer noch.
Ja, Plastik möglichst vermeiden. Wenn ich so eingeschweißte Sachen habe, die rausnehmen, da schwitzt es einfach drin. Hm. Und wenn Feuchtigkeit rankommt, dann kriege ich eher Stockflecken dran, es wird schimmelig, es verdirbt. Also irgendwie eine luftdichte Verpackung ist nicht schlecht. Das kann die Papiertüte sein, wo ein bisschen Luft noch rankommt. Es gibt diese tollen Bienenwachstücher mittlerweile überall auf dem Markt. Die sind toll, um Lebensmittel einzuwickeln. Ich kann aber auch ganz normal von der Küchenrolle ein Tuch abmachen und das Lebensmittel da rein einwickeln. Da kommt Luft dran, das saugt ein bisschen die Feuchtigkeit auf, die vielleicht vom Lebensmittel abgegeben wird. Und da habe ich eine bessere Haltbarkeit. Also Plastik auf alle Fälle raus.
Jetzt ist ja Kochen auch eine gute Beschäftigung, sage ich mal. Also auch man kann damit auch sehr gut Zeit verbringen und ist ja auch in gewisser Weise ein soziales Event, sage ich mal. Also gerade in Ihrer Kochschule wird das ja sicherlich auch immer so praktiziert eigentlich, dass man sich auch so zu mehreren trifft und das einfach zusammen macht. Wie macht man das denn jetzt? Also ich meine, klar, im Kreise der Familie ist es sicherlich möglich, aber gibt es auch Möglichkeiten, vielleicht zusammen zu kochen, wenn man jetzt nicht unbedingt in der gleichen Küche steht?
Unsere digitalen Medien haben da schon die eine oder andere Möglichkeit, aber ich würde es wirklich auch erstmal darauf beschränken, mit den Leuten, die ich um mich rum habe, da erstmal anzufangen. Ja klar, der Single-Haushalt oder der jetzt wirklich alleine irgendwo lebt, dann stelle ich mein Smartphone halt auf die Küchentheke und dann lasse ich das Video mal mitlaufen oder über FaceTime kann man tolle Sachen machen. Einfach diese sozialen Medien, die wir haben, die wir sowieso stets und ständig nutzen, da kann man natürlich hier auch mit einbringen. Und ich würde mich an der Stelle wirklich freuen, wenn man sich traut, auch da mal neue Wege zu gehen, das Kind mal mit einzubeziehen. Jetzt muss es nicht schnell gehen und das muss alles in 10 Minuten fertig sein. Vielleicht ist jetzt auch die Zeit wirklich da, die Kinder mal ein bisschen ranzuführen. Auch wenn das Ei erstmal daneben fällt, auch wenn ich erstmal ein bisschen mehr Mehl von der Arbeitsfläche runterputzen muss am Ende. Auch wenn das Ergebnis noch nicht so perfekt ist, wie wenn ich selber mache, aber der Weg, ne? Der ist ja das Ziel.
Und vielleicht auch was auszuprobieren, was man sich vorher nicht getraut hätte, weil einfach jetzt ja die Zeit da ist. Aber Sie machen jetzt...
Das mache ich zum Beispiel auch gerade ganz viel.
Ja. Aber Sie geben jetzt nicht unbedingt irgendwie irgendwelche Kurse jetzt quasi online, dass Sie Ihre Schüler quasi weiter unterrichten per Stream oder so?
Nein, das funktioniert nur sehr, sehr bedingt. Ich mache gerade einen schicken Blog auf meiner Webseite. Da wird es Informationen geben, da wird es das eine oder andere Rezept auch konkret geben. Da wird es ein paar Videos geben, die man sich mal angucken kann. Aber der Unterricht, das Kochen gemeinsam, das kann das Internet nicht komplett ersetzen. Meine Kochschule ist eh darauf ausgelegt zu sagen, ich möchte anleiten zum selber tun. Ich möchte diese Lust vermitteln, greift zum Löffel, greift zum Messer, guckt, was gerade wächst, guckt, was hat Saison und traut euch ran und lasst die Fertigprodukte im Regal. Das ist eh der Ansatz meiner Kochschule. Ich bilde keine Köche aus, ich mache keinen Unterricht in dem Sinne, wo ich jemanden zum Koch ausbilde. Ich möchte Lust machen, greift zum Messer.
Weil Sie es gerade gesagt haben, dass Sie jetzt auch mal was Neues ausprobieren, das ist natürlich jetzt auch nochmal spannend. Was probiert denn jemand neu aus, der eigentlich sich quasi beruflich auch damit beschäftigt, eigentlich den ganzen Tag wahrscheinlich damit zu tun hat und eigentlich das Spiel schon durchgespielt haben könnte?
Ach, es gibt so viele Produkte, wenn man mal aufmerksam durch die Regale schaut, die kann man noch nicht alle selbst im Kochtopf gehabt haben. Gestern habe ich zum Beispiel mich mal an Kochbananen herangewagt und da mal ein bisschen was damit experimentiert. Das ist ein Produkt, was eher selten bei uns im Topf oder in der Pfanne landet. Und ich mache ja viel auch mit den Menschen, wenn ich zum Beispiel einen Kindergeburtstag habe, dann dürfen die sich ja was wünschen. Was kochen wir zusammen? Das gebe ich selten vor, sondern ich möchte ja so nah wie möglich an dem, was die Leute motiviert, an dem, was die begeistert, das als Ansatzpunkt nehmen. Und Kochbanane kam mir da noch nicht unter, um ehrlich zu sein. Also das gab es gestern zum Beispiel bei mir mal was mit der Kochbanane.
Mir geht es so, dass ich im normalen Leben einmal die Woche oder am Wochenende mir was Schönes, Leckeres selber koche und in der Woche aber eher was essen gehe in der Stadt. Nun, die letzte Woche waren John und ich hier im Radio den ganzen Tag und dann kam ich immer nach Hause und wollte aber doch irgendwie noch was Warmes haben und ich hatte irgendwie keine Idee. Ich war sehr unkreativ und hatte auch nicht so viel da und dann fiel mir ein, es gibt im Internet ja auch so Seiten, wo ich die Sachen eingeben kann, die ich habe und dann versucht, das irgendwie mir ein Rezept auszuspucken oder es gibt so Ideen, die mir da irgendwie Kreativität liefern könnten. Was halten Sie denn davon? Ist das auch ein Weg oder sollte ich wirklich mich zu Hause hinstellen und ein bisschen warten und meinen eigenen Kopf arbeiten lassen?
Ich glaube, die Kombination aus allem macht es da wieder. Erstmal in den Vorratsschrank, in den Kühlschrank gucken, was habe ich denn da? Was kommen mir erstmal selber für Ideen? Was habe ich vielleicht schon mal irgendwo auf einer Speisekarte gelesen, habe es aber noch nie selber gekocht. Also erstmal würde ich mich inspirieren lassen von dem, was da ist. Und dann mal in sich selber reinhören. Unser Körper sagt uns oft auch, worauf er gerade Lust hat. Möchte ich lieber eine warme Suppe essen? Möchte ich lieber einen Salat haben? Möchte ich eher was Herzhaftes? Möchte ich eher was mit Kohlenhydraten? Also da auch mal gut in sich reinhören, wonach verlangt es mir gerade? Und dann ist natürlich auch das Internet die Lösung, wenn ich jetzt ein paar Reste da habe, ein paar Zutaten da habe und mir fällt per Du nichts ein, gibt es wirklich tolle Internetseiten, wo ich sagen kann, ich habe die drei Zutaten, mach mir doch mal einen Vorschlag, was ich draus machen kann. Auch bei dem Thema Resteküche sehr wertvoll, diese Seiten. Was kann ich aus dem, was ich an angebrochenen Dingen da habe, noch zaubern? Aber ich glaube, die Mischung macht es da wirklich.
Wir haben uns gestern im Vorgespräch mal ganz kurz über das Thema Konserven unterhalten und da waren Sie nicht so gut drauf zu sprechen. Also diese Konservenhamsterei und sich das zu Hause unter die Decke zu stapeln, das würden Sie nicht empfehlen, oder?
Also von der Hamsterei halte ich grundsätzlich gar nichts. Wir haben einen Markt, der sich darauf eingestellt hat, auf die Dinge, die wir im Durchschnitt konsumieren. Und wenn jetzt nur die Hälfte der Bevölkerung das Doppelte einkauft wie sonst, das kommt einem selber noch nicht viel vor. Aber damit bringen wir unsere Lieferketten erstmal komplett durcheinander. Und dann entsteht die Panik, das leere Regal, oh, es kommt nicht mehr und jetzt kaufe ich nicht nur das Doppelte, jetzt kaufe ich vielleicht das Vierfache. Da setze ich eine Kette in Gang, das kann nicht gut sein. Konserven kann man ruhig ein paar zu Hause haben, habe ich auch da. Das sind zum Beispiel Tomaten als Konserve, die sind reif vor Ort geerntet. Für die Tomatensoße, für den Pizza, für was auch immer ich die nehmen möchte. Bohnen kann ich prima als Konserve haben, ein paar Fischkonserven. Das ist vollkommen okay. Aber ich halte nichts davon, sich jetzt die Regale bis unter die Decke damit voll zu stapeln. Und die frische Ware ersetzt eben auch nicht.
Was genau ist denn mit Konserven eigentlich gemeint? Also meint das hier im Glas Bohnen zum Beispiel oder gleichzeitig auch die eingefrorenen? Und wenn ich diese beiden Sachen vergleiche, gibt es da vom Nährwertgehalt irgendwie einen Unterschied? Also sind die, ich würde jetzt sagen, die gefrorenen sind, da ist irgendwie noch mehr drin, was gut für meinen Körper ist?
Es kommt jetzt ein kleines bisschen aufs Produkt wieder an, aber grundsätzlich ist die Tiefkühlware vom Nährstoffgehalt natürlich noch mal besser. Konserve meint eigentlich wirklich das Glas oder die Büchse. Also so in der Branche ist als Konserve eigentlich das damit gemeint. Das andere ist wirklich TK, die Tiefkühlware. Ist zur Bevorratung natürlich auch zum Teil geeignet, je nachdem, was ich zu Hause für Kontingente habe, das zu befüllen. Da lohnt sich jetzt vielleicht auch mal die Inventur im Gefrierfach, im Gefrierschrank. Was dümpelt da alles noch so drin? Was darf ich da jetzt auch mal befreien und was Schönes draus machen?
Wie verhält sich es eigentlich mit der Haltbarkeit von solchen Dingen? Also selbst auf, weiß ich nicht, den Bohnen im Glas steht ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum dran, aber kann das irgendwann wirklich schlecht werden oder kann ich das auch noch 2 Jahre später essen?
Das schöne Mindesthaltbarkeitsdatum, ja. Es ist eine gesetzliche Vorgabe, alle Lebensmittel, die im Handel sind, müssen das haben. Sinn oder Unsinn, man kann sich drüber streiten. Mir ist es erstmal ganz wichtig zu sagen, mindesthaltbar bis heißt auf keinen Fall absolut tödlich ab. Ja, also das muss erstmal aus den Köpfen raus. Oh, der Joghurt läuft in 3 Tagen ab, ich schmeiße ihn schon mal lieber weg. Da gehen viele, viele Ressourcen drauf, um die es ja mal schade ist. wir haben tolle Sinne, wir haben einen Geschmack, wir haben einen Geruchssinn, wir haben Augen. Und wenn ich die zum Einsatz bringe, dann merke ich, wenn ich das Glas öffne, die Büchse öffne, die Verpackung öffne, ist das Zeug okay oder nicht. Eine Konserve, zwar mal bei den Bohnen, die kann viele, viele Jahre halten. Kann aber auch sein, das Ding hat beim Transport irgendwo eine Delle gekriegt, zieht irgendwie über einen Miniriss Luft und dann ist es auch schon vor Mindesthaltbarkeitsdatum verdorben. Mhm. Also das ist auch keine Garantie. Wenn damit unterwegs was passiert ist, dann kann da trotzdem irgendwas schief laufen. Also ich empfehle wirklich, setzt eure 7 Sinne ein, dafür haben wir die. Und dann merkt ihr, ist die Milch noch okay, mag ich das noch essen oder jenes noch essen. Dafür haben wir die Sinne.
Mhm. Wir haben jetzt nur einen wirklich konkreten Tipp von Ihnen gehört, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich Eierkuchen. Das entspricht natürlich jetzt nicht unbedingt dem, was wir angekündigt haben im Vorfeld. Vielleicht haben Sie noch ein oder zwei Tipps, die einfach zu bewerkstelligen sind mit ganz wenigen Zutaten, die eigentlich jeder zu Hause machen kann und die trotzdem irgendwie cool sind und auch flexibel, so eben wie auch der Eierkuchen flexibel ist?
Ja, Kartoffeln, wie gesagt, finde ich ein super tolles Produkt, wo ich ganz viel draus machen kann. Da würde ich mir, wie gesagt, auch so für 2-3 Mahlzeiten für die Gruppe an Menschen, die ich zu Hause habe, einen Vorrat für die Woche hinlegen. Ein bisschen rechnen gehört eben jetzt auch dazu. Was sind übliche Portionsgrößen? Wie viel brauche ich von was? Wie groß sind die Mengen eigentlich, die ich brauche? Und da kann ich mich auch mit meinen Kinderlein hinsetzen und ein bisschen rechnen, ein bisschen üben sollen die auch. Dann sehen die schon wieder, wofür sie das ganze Zeug in der Schule brauchen. Die Tüte Mehl hat es mir heute so ein bisschen angetan. Was halten Sie denn davon, mal selber wieder Brot zu backen? Ich setze erstmal einen schönen Sauerteig an mit meinem Mehl, was ich zu Hause habe. Super spannend mit den Kindern, die beobachten, was da passiert, die sehen, wie sich das verändert, was macht das damit. Das dauert so 3-4 Tage im Schnitt und dann habe ich einen schönen, selbstgezogenen Sauerteig und kann Brot backen damit. Das ist zum Beispiel so ein super Hinweis, den ich geben kann, einfach um sich auch mal anderen Sachen zu widmen, um mal Zeit in der Küche miteinander zu verbringen und die Kinder da ein bisschen ranzuführen. Das ist super spannend für Kinder zu sehen, was da passiert. Es gibt viele tolle Sachen, die ich noch aus Mehl machen kann. Da würde ich mal rüberschielen zu unseren österreichischen Nachbarn, was die alles für tolle Mehlspeisen machen, also auch die süße Variante. Vom Kaiserschmarrn, der ja dem Eierkuchen durchaus verwandt ist, Schlumpfkrapfen, die man herzhaft oder süß füllen kann. Man kann prima andere Desserts, Kuchen, Torten, Muffins backen. Also da die Tüte Mehl bis zur letzten Leige ausnutzen und mal in alle Richtungen experimentieren. Dann sind Suppen eine super Geschichte. Da kann ich auch gleich mal die doppelte Menge von kochen. Entweder esse ich es den übernächsten Tag oder friere die Hälfte einfach ein, wenn noch Platz im Gefrierschrank ist. Da kann man auch in alle Varianten gucken und was einem gefällt, ob es die Hülsenfrüchte sind. Da kann mich auch einen guten Vorrat übrigens von anlegen. Nimmt wenig Platz weg, ist vom Nährstoffgehalt sehr gut und ist sehr flexibel einzusetzen. Ob es eine Gemüsesuppe ist, ob es die Nudelsuppe ist, ob es die Reissuppe ist. Also da kann ich auch sehr, sehr schön variieren und viel Abwechslung reinbringen. Und Suppe ist sowieso noch ein tolles Lebensmittel. Gerade wenn es darum geht, sich ein bisschen runterzufahren, ein bisschen zu entschleunigen. Suppe kann ich weder im Stehen gut essen noch nebenbei. Ich setze mich auch nicht an den Rechner und löffle nebenbei die Suppe. Suppe setze ich mich hin und nehme die wirklich Löffel für Löffel zu mir. Und deshalb ist Suppe an sich schon mal ein super gutes Lebensmittel, super gutes Gericht, um sich was Gutes zu tun, um bewusst zu essen.
Mhm. Ja, also ich höre raus, Abwechslung ist sehr wichtig und es ist wahrscheinlich auch niemandem geholfen, wenn man irgendwie einen Riesentopf Suppe kocht und dann 4 Tage immer das Gleiche ist wahrscheinlich, oder?
Nein, das sollte man auf keinen Fall tun. Und das ist aber das, was momentan teilweise Realität ist in den Familien. Okay, jetzt habe ich mir extra die Zeit genommen, jetzt stelle ich mich an den Herd und koche. Das ist eben nicht mehr die normale Lebensrealität, in der wir uns sonst befinden. Und wenn ich das jetzt schon mache, dann koche ich in den großen Topf voll davon. Und jetzt gibt es eben jeden Abend Linsensuppe oder jeden Mittag Nudelsuppe. Das wird mir ziemlich, kann die noch so lecker sein, das wird mir ziemlich schnell zu viel werden. Wie gesagt, eine doppelte Menge zu kochen von solchen Sachen, das macht Sinn. Entweder einfrieren oder eben nach 3 Tagen nochmal essen. Aber ich würde jetzt nicht solche Mengen produzieren, dass ich mich jetzt den Rest der Woche davon ernähren muss. Da vergeht die Freude am Kochen dann auch ganz schnell wieder. Also ich plädiere hier wirklich für die Wochenplanung. Setzt euch hin, macht einen Speiseplan, so wie es die Eltern ja auch gewöhnt sind. Für Kindergarten, Schule wird Essen bestellt, meistens irgendwo online. Da gibt es einen Speiseplan, da gibt es 2, 3 Menüs für den Tag. Und dann wird mit dem Kind gemeinsam oder eben auch für das Kind ausgesucht, was es zu essen geben soll. Und den Plan würde ich jetzt gemeinsam mit den Lieben, die ich um mich rum habe, für die Woche auch erstellen. Und dann ist es viel einfacher, sich auch die Zeit zu nehmen. Ich weiß, heute brauche ich eine halbe Stunde dafür. Morgen habe ich mir was Auswendigeres vorgenommen. Wo kann ich das Kind mit gut einbeziehen? Und dann ist das nicht mehr so konfus, das Ganze.
Ja, das Blöde ist, jetzt habe ich Hunger. Aber das Gute ist, jetzt habe ich Ideen.
Ja, ich glaube wirklich, es geht wieder um den Mut selber zu tun. Es geht darum, alte Strukturen zu durchbrechen. Und das ist eben auch die Chance, die wir jetzt haben. Ein bisschen weg vom schnelllebigen Fastfood, vom ich nehme unterwegs schnell was mit. Die Tütensuppe im Supermarkt gibt's natürlich trotzdem. Aber die würde ich jetzt wirklich mal versuchen, im Regal stehen zu lassen und die Chance zu nutzen. Frühling steht vor der Tür, tolle Produkte, die jetzt wieder überall zu kriegen sind, da was draus zu machen. Essen ist nun mal nicht nur so eine blöde Notwendigkeit. Essen macht ganz viel mit uns. Es hat ganz viel mit unserem Wohlbefinden zu tun, wie es uns geht. Dieser Spruch, du bist, was du isst, das ist nicht nur eine hohle Phrase. Da steckt so viel drin. Und beim Essen habe ich leider den Effekt, wenn ich mich falsch ernähre, merke ich es nicht gleich. Wenn ich mit dem Fahrrad zu schnell um die Ecke gefahren bin, das merke ich ziemlich schnell. Die Kurve nehme ich das nächste Mal langsamer. Wenn ich mich aber nicht gut ernähre, den Rückschluss kriege ich oft sehr, sehr spät, oft zu spät. Und deshalb ist das nicht nur Theorie, sondern jetzt auch die Chance, da was dran zu ändern.